Freunde, bevor es losgeht, nochmal ganz kurz ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr plant, euch in Zukunft zum Beispiel eine neue Maschine zu kaufen und wenn ihr richtig Kohle dabei sparen wollt, würde ich euch empfehlen, werft doch mal einen Blick auf unsere Webseite www.tftn-podcast.com oder bei Instagram, unserem Tales from the Needle Account, einfach auf den Link in der Bio klicken. Da findet ihr dann nämlich feinsäuberlich aufgelistet nochmal alle unsere Werbepartner, bei denen ihr richtig fett Kohle sparen könnt. Dazu gehören nämlich zum Beispiel Killer Ink Tattoo Supply, Cheyenne Professional Tattoo Equipment und Call Black Tattoo Supply. Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge.
Diese verdrängten Gefühle runterzudeckeln, kostet Energie, diese Maske aufrechtzuerhalten, dass es mir gut geht, kostet alles Kraft. Und du hast ja keine, weil du ja im Stress bist, in der Angst bist.
So, liebe Leute, es geht hier gleich munter weiter. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Tales from the Needle Tattoo Podcasts. Mein Name ist Sepp Fury One. Ich spreche mit Künstlerinnen, Künstlern und auch seit neuestem mit anderen Personen des öffentlichen Lebens im Tattoo-Bereich. Heute habe ich aber endlich die Möglichkeit, eine Rückrunde mal einzulösen und meinen lieben, geschätzten Podcast-Kollegen Sebastian Domaschke am Start zu haben. Sebastian, wie geht's dir? Was geht ab?
Jetzt geht's mir schon besser, nachdem der ganze Technikkram steht. Bin ich beruhigt. Das war die Hauptsorge, dass ich für dich hier technikmäßig gut am Start bin.
Da muss ich wirklich sagen, ne, hier nochmal ein maximales Lob für dich an dieser Stelle, weil ich glaube, ich habe noch nie, normalerweise, ich plane immer anderthalb Stunden ein, weil ich weiß, halbe Stunde regen wir uns über die Technik auf und sind komplett einfach fertig und haben eigentlich gar keinen Bock, da mehr weiterzumachen. So, heute ist es so, wir haben jetzt in ungefähr 10 Minuten gebraucht, ein bisschen vorgequatscht und es hat sofort von der Technik her geklappt. Das ist richtig cool.
Schön. Da hilft mir meine Zwanghaftigkeit oder meine Kontrollbedürfnisse, das dann schon am Tag vorher alles vorzubereiten.
Ja, das finde ich auf jeden Fall, das ist sehr löblich und das zahlt sich ja, wie wir jetzt hier sehen, auch absolut aus. Du hast mir gerade eben erzählt, also oder erstmal, vielleicht stellst du dich kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen, die 2, 3.
Was hast du, was sind das für Eckdaten? Sebastian Domaschke, Tätowierer aus Berlin. Tattoo-Studio heißt Here Now Berlin, ist ein Privatstudio. Dementsprechend der Name eigentlich auch relativ egal, also man bräuchte auch gar keinen. Ich habe einen Podcast zusammen mit meiner Freundin Poddy, der heißt Augen zu und durch, auch ein Tattoo-Podcast. Ich steche, rubrikenmäßig ist ja sauschwer. Irgendwas zwischen traditional und neo-traditional und inhaltlich... Tarot wäre eine Sache. Ganzheitliche Tätowierung habe ich nochmal gegründet. Bin ich der Founder. Und könnt ihr alles bei Instagram nachgucken. Da ist das alles verlinkt.
Das finde ich aber auf jeden
Fall. Ist das ein Intro, ja?
Eine Vorstellung. Das ist eine Intro-Vorstellung, auf jeden Fall. Da war schon, ich wollte gerade schon sagen, so, jo, vielen Dank, ne, hat mich sehr gefreut. Schön, dass du da warst. So, auf die Art und Weise kann man eine ganze Staffel auf jeden Fall in einer Stunde abrappen. Du hast mir vorhin erzählt, oder letztes Mal, als wir gesprochen haben und uns so ein bisschen hier terminiert haben, dass du mit deiner Morgenroutine dann durch bist. Und wir haben ja auch vorher schon drüber gesprochen, dass du sehr strukturiert bist. Und mich würde mal interessieren, wie sieht denn so diese Morgenroutine aus bei dir?
Die ist relativ einfach. Früh, direkt nach dem Aufwachen, mache ich so Satsang, also quasi philosophische, spirituelle Texte mir durchlesen, um mich wieder auf die Spur zu bringen, weil der erste Impuls ist, kennt man ja vielleicht, du wachst auf, ich weiß nicht, ob es bei anderen so ist oder bei dir so ist. Früher war es so, ich bin aufgewacht und hatte erstmal so, ich muss das und das noch machen und aus so einem Schreck, also es regelt mich so ein Schreck oder so eine Angst, irgendwas verpasst zu haben. Und damit ich nicht in diesem Dauerstress bleibe den ganzen Tag, erde ich mich erstmal durch, also es ist schwer zu beschreiben, wenn du näher drauf eingehen willst, kann was machen, aber ich reiße es mal kurz an. Also erstmal eine gedankliche Ausrichtung wieder, um in die Entspannung zu kommen. Dann den ganzen Hygienekram natürlich. Meistens ist, hat sich eingebürgert mit den Kindern und mit Franzi früh frühstücken. Dann hat sich jetzt irgendwie auf Interesse und Nachfrage der Kinder die Tarot-Tageskarte wieder nach Jahren wieder reingebracht. Dann zieht jeder eine Tageskarte und haut erstmal raus, was er so befürchtet oder was so abgeht. Dann hauen die ab, die Girls, die gehen in die Schule. Und dann mache ich Yoga und Meditation nochmal. Und dann bin ich schon durch und kann dann anfangen zu arbeiten.
Das finde ich aber cool, muss ich sagen.
Also, es hat sehr schwer. Ich finde es auch cool, besonders weil ich mich erinnere, wie schwer es war, das zu etablieren, weil ich es nicht immer jeden Tag geschafft habe.
Aber na, ich finde es halt gut, wenn man Sachen so bewusst macht, weißt du? Also, weil ich dachte jetzt nämlich gerade schon, während du so die Brücke aufgebaut hast, das, was jetzt kommt, ist, man guckt dann auf sein Telefon. Nein, dann kam halt, okay, dann ist man sofort so, okay, fuck, ich muss alles Mögliche machen. Hast du absolut recht. Ist bei mir dann zum Beispiel, ich nehme mir das Telefon in die Hand und ich habe mir das schon 1000 Mal vorgenommen, dass ich irgendwie den Tag nicht so starte, sondern eben mit so einer gewissen Achtsamkeit reingehe. Und wie hast du für dich gemerkt, also wo war dann der Tipping Point? Weil wenn du sagst, du musstest dich irgendwie dafür auch überzeugen, das zu machen, dann hast du das ja auch erstmal, da musste ja ein Problem irgendwie sein, dass du gemerkt hast, du bist irgendwie halt dauerhaft gestresst oder so. Wie kam es dazu?
Ja, dauerhaft gestresst. Ich meine, Stress ist ja so ein inflationäres Wort. Wir nehmen das ja gar nicht mehr wahr, weil alle immer gestresst sind und manche auch noch stolz, dass sie so viel Stress haben. Das ist aber so eine Unruhe, die zu einer Normalität geworden ist und ich erst gar nicht so richtig bemerkt habe. Nur an irgendeinem Punkt wurde es mir zu viel. Und das erschien mir nicht mehr lebenswert. Also ich im Außen habe ich alles. Der Job ist perfekt, Familie, Frau. Also alle Sachen im Außen sind perfekt gewesen und ich konnte keinen Fehler im Außen finden. Ich habe aber irgendwie so das Lebensgefühl, das hat sich nicht gut angefühlt. Und dann war die Frage, was ist es? Und durch Therapie, Gruppentherapie und die anderen Techniken kam dann raus, dass mein Nervensystem die ganze Zeit im Fight-Flight ist. Also ich bin die ganze Zeit im Überlebensmodus und das kostet wahnsinnig viel Energie und das ist unnatürlich, den ganzen Tag gefühlt durch den Dschungel zu rennen und ständig vor Tigern und irgendwelchen Mitstreitern Angst zu haben.
Das stimmt.
Und das war so meine Lebensstruktur, da falle ich jetzt immer wieder noch rein, aber ich versuche zwischendurch oder am Anfang des Tages auf jeden Fall erstmal mit einem Ruhezustand zu starten, weil diese kleinen Stressfaktoren, was früher auch war, passiert mir immer noch ab und zu. Während ich im iPad die Texte lese, switche ich aus irgendeinem Grund, aus irgendeinem Suchtfaktor in meine Inbox und gucke mal, ob ein Kunde irgendwas geschrieben hat. Zack, bin ich wieder raus. So, dann bereue ich es natürlich wieder, ist aber eine Motivation, am nächsten Tag wieder ein bisschen stringenter zu sein. Und ich will einfach raus aus diesem Überlebensmodus. Ich habe festgestellt, der kostet hoffenweise Kraft. Und für mich als kreativen Menschen ist der nicht gut, weil ich kann Sachen abarbeiten dadurch, maschinell Zeichnungen machen, aber wirklich gute Zeichnungen schaffe ich nur in einem entspannten Kreativmodus. Und der ist das Gegenteil von diesem Überlebensmodus. Und dementsprechend muss ich mich durch so strikte Sachen zwingen, überhaupt da reinzukommen. Sonst bin ich hoffnungslos nur am Überleben, wenn ich.
Aber ist das dann bei euch auch so oder bei dir besser gesagt, dass du bist ja auch relativ aktiv auf Social Media, ne, sowohl mit deiner einen Arbeit als auch eben mit dem Podcast. Ihr macht das immer richtig schön und arbeitet das so super noch aus und gebt euch Mühe, da steckt ganz viel Liebe drin. Das Problem ist, finde ich ja auch, dass du eben bei diesen kleinen Geräten halt immer, da ist halt alles drin und entsprechend wird man auch einfach abgelenkt dadurch, ne? Es gibt ja auch so Apps, die sich irgendwie, wo man das halt filtern kann, Fokus, die man einstellen kann. So, das ist eigentlich auch wichtig und das ist, glaube ich, so eine Geschichte, die wir für uns, glaube ich, noch lernen müssen, die, ich meine, das gibt es zwar schon lange, aber nicht so lange, dass wir das irgendwie schon in unserer DNA haben, dass wir den Umgang damit verbessert haben, so. Glaube ich.
Ich glaube, das Ablenkung gibt's schon immer. Also jegliche Zerstreuung oder aber das Tempo und die Intensität wird halt höher. Ne? Früher war es die Zeitung, so, ne? Also da haben Männer ständig hinter der Tageszeitung gesessen und waren nicht präsent. Kenne ich das Bild. Jetzt hängen wir vor dem Handy, ist eigentlich das Gleiche. Wir gucken irgendwo rein und sind nicht da. Aber der Suchtfaktor wird halt immer höher.
Ja, die Zeitung hast du irgendwann durch.
Exakt. Und weißt ja selber, ne, wenn man jetzt ein Buch liest, das ermüdet, aber ich kann ja 3 Stunden in so eine Reel-Falle oder TikTok-Falle reinfallen und dann komme ich und denke, das waren gerade 5 Minuten und ich weiß nichts. Und das ist es einfach. Ich habe jetzt für mich, erst dachte ich, ich muss allem entsagen. Also niemanden folgen, nichts gucken und so eine Askese, Internet-Askese machen oder Social-Media-Askese machen. Das habe ich ein paar Jahre gemacht. Und das ist aber so eine Vermeidung. Und jetzt habe ich festgestellt, das ist eigentlich ein guter Trainingswiderstand und so. Ich mache zwar keinen Sport, aber so wie du im Fitnessstudio Hanteln brauchst, ist Social Media und dieser ganze Internetkram meine Hantel für Willensstärke. Also das zu vermeiden, dann muss ich mich ja keinem Training aussetzen, aber
ja, das stimmt.
Die Texte mir, sag ich mal, das rauszuholen aus dem Netz, was ich brauche, was mir gut tut und das rauszufiltern, was mir schadet, das ist das eigentliche Training. Und je öfter ich das mache, desto besser und konzentrierter wäre ich da. Und diese Vermeidungsstrategie ist, ja, funktioniert eine Weile, aber das holt dich ja wieder ein oder hat mich wieder eingeholt.
Ja, das stimmt. Ich finde auf jeden Fall, was ja dann auch in dem Sinne ein großes Thema ist, kam das bei dir dann, dass du dich damit auseinandergesetzt hast oder überhaupt gesehen hast, weil das finde ich ist auch richtig stark, wenn man dann erstmal merkt, okay, so wie jetzt ist halt blöd, ich muss mich halt irgendwie damit auseinandersetzen. Kam das im Rahmen also bist du so auf das Thema Spiritualität gekommen oder hat das schon immer, sage ich mal, so eine Rolle gespielt bei dir? So, wie hast du dich dafür angefangen zu interessieren?
Nee, früher gar nicht. Also ich komme aus der Skinhead-Punkrock-Ecke, da war jetzt Politik, alles im Außen wichtiger, aber jetzt nichts, was im Innen irgendwie, also Selbstreflexion oder sogar Ego-Auflösung oder spirituelle Praxis waren eher alles so Hippie-Kram. Also das war eher so lächerlich und schwach und eher peinlich schambehaftet. Das ist erst durch die Kinder gekommen. Also durch die Kinder bin ich nicht mehr so viel weggegangen oder habe da keinen Sinn mehr gesehen. Das war so, also Franzi durch die Schwangerschaft hat aufgehört zu trinken. Ich habe danach dann, das hat ein bisschen länger gedauert, war ein bisschen härter, dann, sag ich mal, nicht mehr zu trinken und Substanzen zu nehmen.
Und gerade in Berlin.
gerade in Berlin, genau. Und ich war auch noch nicht in dieser Vaterrolle drin, dass ich jetzt gedacht habe, oh, ich müsste jetzt mein Nest schützen, sondern Franzi hatte den Impuls, Kinder zu bekommen. Ich habe gesagt, klar, kann ich dir helfen? Und das war so die Grundidee.
Da kommen wir zusammen.
Genau, das, da kommen wir zusammen, das kriegen wir hin. Aber was Vaterschaft heißt und was das für mein Leben heißt, war mir nicht bewusst. Und ich dachte, ich lebe mein Leben knallhart weiter. Franzi macht das mit den Kindern, ich bin Job und feiern. Und das hat natürlich überhaupt nicht geklappt. Und dann kam eher so Bewusstwerdung, sowas, Ernährung war das erste, Ernährung umstellen auf vegan, weil was ist die beste Ernährung für uns und die Kinder? Also alles immer auf diesem Prüfstein, was können wir unseren Kindern mitgeben oder was sollten wir denen vorleben? Und das war so der ausschlaggebende Grund, mich zu überdenken. Und das führt dann von, ich ändere meine Ernährung, dann ich ändere meine Routinen, dann am Ende ich ändere mein Denken. Also es ist ja ein Brainwashing. Also diese Konditionierung, die ich von meinen Eltern, Lehrern, Vorbildern mitbekommen habe, das hat alles keinen Sinn mehr so ergeben. Also, oder ich habe durchs Hinterfragen keine Stimmigkeit erkannt, bloß immer noch mehr Fragen. Und dann, wie du sagst, ist die Ausrichtung ins Spirituelle, ist immer so ein bisschen ein Reizwort, so ein Triggerwort. Ich will ja nicht in irgendeinen neuen Club rein, also ich will ja nicht aus dem Punkrock-Club in den Tätowierer-Club oder aus dem Tätowierer-Club in den Spiri-Club. Da geht's jetzt gar nicht um irgendwelche Gemeinschaften, sondern nur ja eine Hinterfragung seiner selbst und gucken, wo sind neue Antworten zu finden. Ohne jetzt so tief dahin reinzugehen. Du musst nur mal sagen, wenn du tief an Sachen einsteigen willst, dann hole ich die Akte komplett raus und dann.
Du kannst gerne erstmal rausholen, dann gucken wir uns das mal an und dann kann ich ja hinterher auch sagen, jo, cool, wir haben nur eine Stunde. Weißt du? Nee, also geh da gerne drauf ein. Also wie gesagt, wir nehmen uns die Zeit. Ich finde das interessant, weil das Ding ist, weswegen ich da so auch nachfrage, ich glaube, ich weiß das aus eigener Erfahrung, erstmal dieses Stresslevel, was man hat, die Ursache, weswegen du dich damit angefangen hast, auseinanderzusetzen, sind ja Probleme, die wirklich sehr viele Leute, oder nicht Probleme, sondern Umstände, die halt sehr viele Leute betrifft. Ne? Man ist selbstständig als Tätowierer, man wird auf einmal, wie jetzt in deinem Fall, Vater oder Mutter zum Beispiel. Dann ist die Sache, wie morpht das zusammen? Wie kriegt man das hin? Wir sind ja auch, sage ich mal, Freigeister in der Beziehung und das ist halt deine Art und Weise, damit halt umzugehen und dich damit auseinanderzusetzen. Und das finde ich halt mega spannend, weil es halt super viele verschiedene Ansätze dazu gibt, wie man dieser Lage halt Herr wird und jeder, ne, und deswegen finde ich das so interessant und deswegen hol ruhig raus, die Akte.
Aus dem Aktenschrank. Ich glaube, Freigeist ist ein gutes Stichwort. Das war ich vorher auch schon, aber immer Freigeist, so rebellisch, so wütend, also immer unzufrieden mit dem Staat, unzufrieden mit der Lebenssituation, auch im Endeffekt unzufrieden mit mir, und ich habe es einfach nur nach außen projiziert. Und das erzeugt ja auch Stress. Und dann, wenn jetzt immer noch mehr im Außen kommt, wie Verantwortung durch Kinder, Job wird ja dadurch nicht weniger. Also die Ängste, jetzt eine Familie zu ernähren. Vorher war es so, ich bin Tätowierer, ich habe super viele Anfragen, ich bin sogar überbucht in diesem neo-traditional, weiß nicht, Hype, war ich ja eher überfordert von der Anfragenflut, was aber natürlich auch die übelste Sicherheit gegeben hat. Aber gleichzeitig wieder auch die Angst, das nicht abarbeiten zu können oder nicht genug Zeit zu Hause zu haben, also immer dieser Spagat. Und diese Überforderung bringt mich dann in eine Neuausrichtung, und dann kommt dieser Rückzug, und der war bei mir Therapie in erster Linie. Ich glaube, noch vor Spiritualität oder wie ich es jetzt benennen sollte, hat mir halt einfach Verhaltensstrategien gegeben, wie ja so ein Journaling, also auszugucken, was sind denn meine Probleme, wie kann ich die erstmal lösen. Und später habe ich halt festgestellt, das sind halt Grundängste oder Grundgefühle, die ich habe. Und es geht eigentlich nicht mehr so viel darum, im Außen was zu machen, weil das habe ich jetzt alles geregelt, aber das Lebensgefühl ist ja trotzdem nicht besser geworden, sondern es geht eigentlich darum, wie gehe ich mit Gefühlen um? Weil im Endeffekt ist alles nur ein Gefühl und ich kann danach sofort handeln. Angst jetzt zum Beispiel. Ich habe nicht genug Kunden, ich bin bei Social Media nicht, habe nicht genug Follower oder sowas.
Gerade für viele super wichtig.
Genau, jetzt ist gerade ein Umschwung in der Tattoo-Szene. Also diese goldenen Zeiten sind jetzt erstmal vorbei. Wir kommen erstmal wieder in so ein Tal, würde ich jetzt mal sagen, bevor es wieder hochgeht. Und da werden Ängste angetriggert. Und dann bin ich ja, ist mein, was ich davor gelernt habe, ich muss noch mehr arbeiten oder ich muss noch mehr arbeiten, machen, präsent sein, um diese Angst loszuwerden. Das funktioniert aber nicht. Also es erzeugt einfach noch mehr Angst, noch mehr Stress. Und die Lösung ist dann im Endeffekt jetzt final einfach zu beobachten, okay, ich habe Angst, und das erstmal sein zu lassen. Und das zum Beispiel, das ist Meditation oder sowas, nicht immer zu reagieren, sondern erstmal runterzufahren und zu sagen, okay, ich habe ein Gefühl, das vielleicht genau auf, ja, mache ich genau gucken, was ist es denn? Ich habe nicht nur Angst, sondern Angst wovor, das vielleicht aufzuschreiben, um das irgendwie aus dem Körper rauszubringen, aus dem Geist rauszubringen und dann loszulassen, um dann aus der Ruhe heraus Impulse zu empfangen. Und das sind andere Ideen und andere Lösungsvorschläge als diese Angstsachen. Die sind immer sehr kurzfristig oder sehr energisch, sehr kraftaufwendig. Und ähnlich wie bei Zeichnung empfange ich die besten Ideen meistens beim Yoga. Dann muss ich Yoga oder Meditation unterbrechen, weil ich mir das aufschreiben muss. Weiß ich auch mal nicht, was ist das jetzt störend oder gerade erfolgreich gewesen. Aber dieses Empfangen aus der Ruhe hat eine höhere Qualität als Sachen, kurzfristige Lösung im Überlebensmodus.
Weißt du, was ich witzig finde an dieser Aussage? Weil du gesagt, du empfängst die Ideen. Und das ist wirklich eine Geschichte, die, also da glaube ich auch irgendwie dran, ne? Dass man eben, dass einem das nicht zufällt, aber das ist schon, dass es, empfangen trifft's einfach auf den Punkt, so. Ich habe dann das Gefühl, es kommt einfach so. Ich weiß, ich kann dir nicht sagen, woher, aber es ist auf einmal einfach da.
Genau. Also Zufall ist ja irgendwie, das Wort hat sich irgendwie verändert, aber die ursprüngliche Funktion ist, es kommt von außen und fällt mir zu, ohne dass ich groß was machen soll. Also so fühlt sich's an bei mir. Die guten Ideen kommen, fallen irgendwie oben vom in den Kopf rein, tatsächlich so ganz plump. Und ich muss absolut nichts machen. Nein, doch. Ich muss offen sein. Also das Gefäß, irgendjemand hat das mal gesagt, das Gefäß, was ich habe, muss erstmal leer sein. Wenn da haufenweise Ängste und wirre Gedanken drin sind, merke ich gar nicht, dass da was Neues reinkommt. Und durch diesen ganzen Morgenroutine-Kram und sowas leere ich eigentlich nur meinen Kopf. Und dann kann da was reinfallen und dann kann ich das klar wahrnehmen. Aber nicht, wenn der See da total unruhig ist und Wellen wirft, der muss richtig schön still sein.
Jetzt wird's
bildlich.
Nee, aber es ist ja wirklich so. Manchmal, und das habe ich zum Beispiel meinem Azubi, bringe ich das bei, dass man sich erstmal dann eine Struktur auch schaffen muss. Und wie du schon sagst, ne, man muss sich erstmal mit sich selber sowieso auseinandersetzen, was sind denn eigentlich gerade, mir geht's nicht gut. wo sind denn die Probleme? Und eine krasse Sache, die wirklich, also es ist jetzt, hört sich total banal an, aber die ein Gamechanger ist, ist einfach, sich auch seine To-Dos wirklich aufzuschreiben. Mhm. Nicht zu sagen, ja, ich denke da schon dran, weil dein Gehirn sagt, das ist ein offener Loop. Wir wissen, davon sind auf jeden Fall noch ein paar, die schwirren gerade im Gehirn rum. Wir wissen nicht, wie viele das sind. Wir haben aber durchgehend den Eindruck, scheiße, irgendwas läuft nicht. Und wenn man es dann aufschreibt, stellt man vielleicht meistens sogar fest, ach, weißt du was? Ja, das habe ich, das mache ich jetzt gleich. Da brauche ich 10 Minuten für so, ne? Dann habe ich es weg. Oder es ist halt auch, wenn es nicht wird, ja gut, ist jetzt auch nicht kritisch.
Exakt so. Und das sind ja erstmal, das meinte ich so am Anfang mit Therapie, so eine einfachen Mittel, im Außen klarzukommen, wo es jetzt noch nicht viel Konzentration braucht, aber erstmal eine Entscheidung braucht es dazu. Mhm. Und ich finde auch dieses Aufschreiben, also es fiel mir so schwer, wahrscheinlich, weil ich durch die Schulzeit da irgendwie traumatisiert wurde. Also das irgendwas wieder aufzuschreiben. Ich habe mich ja gefreut, im Tätowier-Business musst du jetzt nichts mehr groß aufschreiben. Ich bin jetzt freier Künstler und merke jetzt aber, wie wichtig oder hilfreich das ist, wie du schon sagst, ob das jetzt wirklich Sachen im Außen sind oder eben in der Weiterführung kannst du halt auch deine konkreten Ängste aufschreiben. Und wie du schon sagst, dann ist es erstmal irgendwie sichtbar und irgendwie raus aus dem Geist. Und ja, voll, das ist übersichtlicher. Und das Ziel ist einfach eine Beruhigung. Und in dieser Ruhe kann dann wieder der entscheidende Einfall kommen und diese Lösung. Und sonst nimmst du das halt nicht wahr. Da geht dir halt sehr viel verloren.
Gab es irgendwie so ein Event oder so oder irgendeinen Moment, wo du halt gewusst hast, okay, du bist auf dem richtigen Weg? Weil sich das erstmal vorzunehmen, ist ja eine Sache, ne? Ich habe hier auch mit dem einen oder anderen Gast-Tätowierer auch schon mal Meditation gemacht. Wir haben da ja auch schon drüber gesprochen bei dir im Podcast, so die Wim Hof-Meditation, weil geht schnell. Und mittlerweile weiß ich das wirklich zu schätzen. So, ich freue mich dann da drauf. Das sind 10 Minuten, wo ich nicht mein Telefon in der Hand habe. Da ist das aus. Und in den 10 Minuten, ich kenne die ganzen Routinen und ich freue mich da richtig drauf. Ne? Wo war bei dir dann der Punkt, wo du zwischendurch danach dann gemerkt hast, yo, jetzt ist besser?
Ja, besonders bei so krasseren Techniken, also Meditation, sich einfach hinzusetzen, still, ist irgendwie das Unspektakulärste. Und da passiert ja jetzt erstmal nicht viel, außer dass dein Monkey Mind erst nochmal richtig angetriggert wird und du nochmal richtig durchdrehst. Und ja, bei so holotropen Atem oder Breathwork habe ich sehr entscheidende Erlebnisse gehabt. Da komme ich ja in einen anderen Zustand relativ schnell, weil ja die Verstärkung des Atems da ist. Mhm. Und da zum Beispiel, das habe ich verstanden, was eigentlich dieser Urzustand ist. Also habe ich so Erlebnisse von Entspannung, Ruhe, Selbstsicherheit gehabt. Immer nur auch für eine kurze Zeit, also das hält ja nicht lange an, halbe Stunde, Stunde bin ich, und dann komme ich langsam wieder in meine Erregung rein oder in meinen Überlebenszustand. Der ist ja jetzt nicht weg deswegen, aber diese Schlüsselerlebnisse oder genau bei Aufstellungen, selbst bei Ecstatic Dance, also bei Consciousness Dance, sind ja 1000 Techniken gibt's ja, und ich habe viele ausprobiert und immer wieder so eine Aha-Erlebnisse gehabt, aber ich dachte immer, es gibt ein Erlebnis oder eine krasse Sache, die ich mache, die mich komplett davon befreit. Also ich müsse nur immer das nächste Level finden oder die nächste krassere Technik und dann wäre es vorbei. Aber was meine Erkenntnis ist jetzt, dass die tägliche Praxis eigentlich ist. Also du brauchst nicht einmal duschen reicht, sondern musst ja dich täglich duschen oder Zähne putzen. Und so ist es bei dem Kram auch. Jegliches tolles Retreat, auch wenn das jetzt, sag ich mal, über eine Woche geht, dann ist, sag ich mal, das Höhegefühl länger, hält sich länger, aber es flacht ja wieder ab. Also diese tägliche Routine oder diese tägliche Ausrichtung, da kommt nichts, da hilft kein Ayahuasca oder sowas. Das sind immer nur schnelle Pushs oder sowas, die ja kurze Beschleunigungen oder Vorschauen auf das, ja, es sind Vorschauen einfach, und das ist nicht der ganze Film. Und den musst du dir, oder ist für mich jetzt durch dieses tägliche nur zu erreichen.
Ja, und genau darum geht's ja nämlich, ne? Wie du sagst, das ist halt ein stetiger Prozess und der Weg ist auch so ein bisschen das Ziel dabei. Es ist jetzt nicht, wie wenn du dir einen Arm brichst und weißt, alles klar, gib's dran, 6 Wochen bin ich wieder der Alte, sondern das muss man halt täglich machen, weil wir auch einfach in so einer Überreizung sind durch das Telefon, ne? Der ständig, man muss ja wirklich selektieren. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine WhatsApp-Benachrichtigung wieder anschalten würde, ne? Oder so dämlich wäre, meine Instagram-Benachrichtigung einzuschalten, Leuten, Alter, ich würde dieses Ding einfach nur noch zu Hause lassen, ne? Das ist einfach, du, ja. Und du bist ja immer nur am Reagieren, du bist ja reaktiv und diese ganzen Medien sind ja auch noch perverserweise darauf getrimmt, dich halt so ultra krass zu manipulieren, dass du eben in dieses Mindset reinkommst, ne? Du denkst gar nicht drüber nach, klar, das Ding bimmelt, du schnappst dir dein Telefon und dann ist gut, so, ne? Und dann bist du nur noch da unterwegs.
Das Wort Reaktion trifft's ganz gut, ne? Das ist keine Aktion mehr. Du bist nicht selbstbestimmt oder du beherrschst dich gar nicht selber, sondern du bist irgendjemand anders zieht die Strippen. Da ist es auch total egal, wer das ist, oder was es ist. Es geht einfach darum, wieder zu agieren, anstatt zu reagieren. Und das ist für mich halt wichtig, Selbstbestimmtheit zu haben.
Ich habe das während Corona gemerkt, wo halt nichts war, weißt du, wo auch niemand was von dir erwartet hat, weil die ganze Welt kollektiv gestoppt hat. Da war es so, dann meine Art von Meditation sind meistens, ich fahre Mountainbike oder gehe spazieren und da kommen dann wirklich die Sachen. Ne? Du hörst Mucke, du denkst einfach nur nach und bäm, kommen Sachen. Alter, ich habe alle 10 Meter mein Notizbuch rausgeholt, mir irgendwas aufgeschrieben, weil ich mir dachte, krass, es ist wieder da. So, was du sonst alles voll unterdrückt hast.
Genau, das, ich glaube da auch, dass jeder so seine Technik da finden kann und das nicht immer so der Lotussitz und Räucherstäbchen dazu, das ist so ein Klischee, sondern mach das, was funktioniert halt irgendwie, was dich in diese Selbstbestimmtheit wieder reinbringt und in so einen Ruhezustand. Und so ein Lockdown ist natürlich ideal für sowas, weil, ich meine, man kann sich jetzt auch in so einen Kloster zurückziehen oder Vipassana, Meditationscamp, dann ist das für eine Woche, aber die Welt läuft weiter und du musst ja Sachen aufholen dann wieder. Das ist
die Sache.
Und das ist dann eine kurze Pause, um mal wieder Luft zu holen, zu regenerieren, aber das verschiebt's ja nur und dadurch braucht man dann wieder diese alltäglichen Hilfsmittel, um damit klarzukommen.
Glaubst du, dass einem so Sachen wie Ayahuasca da helfen oder dass man sich was vormacht dabei? Weil ich meine, soweit ich weiß, hast du es, glaube ich, auch noch nicht gemacht und es steht auch, glaube ich, nicht auf der To-Do-Liste, aber
es stand immer auf der To-Do-Liste, auf jeden Fall, weil jetzt, sage ich mal, der Umgang mit psychedelischen Sachen früher war immer so ein Party-Modus und also alle Substanzen waren im Party-Modus und im Kollektiven und nie im Bewusstwerden. Deswegen dachte ich mir, ich habe ja tolle Erlebnisse da damals gehabt. Und wie wäre das jetzt heute? Ich beobachte aber, dass das viele machen. Ich will das jetzt nicht richten oder sowas. Ich beobachte bloß Leute, die das machen und die das mehrmals machen. Und ich sehe jetzt keine drastischen Veränderungen groß bei den Leuten. Die haben krasse Visionen und tolle Erlebnisse. Und mein Entschluss ist jetzt, ich würde es jetzt nicht komplett ausschließen, aber ich habe es jetzt so wahrgenommen, dass es halt einfach so eine Art Tourismus ist, ne? Du guckst halt kurz rum in diesen anderen Welten, alles ist irgendwie, hast vielleicht Erkenntnisse und dann kehren die Leute, und das werde ich wahrscheinlich auch machen, wieder in ihren Alltag zurück, nehmen vielleicht noch ganz kurz irgendeine Erfahrung mit irgendwelche Bilder, aber der Alltag macht das ja relativ schnell wieder zunichte. Und die andere Alternative ist, ständig auf dem Zeug zu sein. Und dann,
ja, das ist auch nicht richtig,
wirst du ja weltfremd. Also das zieht dich ja in diese spirituelle Welt ja rein. Und du bist ja nicht mehr geerdet. Das heißt, höchstwahrscheinlich kommst du im realen Leben schwerer klar. Du hängst irgendwie so zwischen den Welten. Das habe ich bei Freunden erlebt. Diesen Zustand, Kopf oben in der spirituellen Welt und unten aber die Füße nicht auf dem Boden und irgendwie dazwischen hängen, das fühlt sich nicht gut an, das sieht nicht gut aus und ist für mich nicht erstrebenswert und schon gar nicht als Familienvater habe ich eine Verantwortung. Und deswegen, das sind gute Mittel, um Sachen zu lösen, eine Vorschau zu bekommen, aber tut jetzt nicht die Arbeit.
Ich glaube, es liegt so ein bisschen an der Verwendung. Wenn du dir das anguckst, wie es früher rituell halt wirklich gemacht wurde, wo das war so ein Ding, das hast du nicht immer am Wochenende gemacht, Samstag, Sonntag, ne? So 1-2000 Jahre mal in die Vergangenheit gegangen. Das waren so Once-in-a-Lifetime-Erfahrungen, ne? Plus dann noch den, dadurch, dass man sich damit nicht wissenschaftlich auf dem Grad auseinandergesetzt hat wie heute, dementsprechend hatte das nochmal, das hatte eine andere Magie, glaube ich, ne? Für uns ist das heute eher so was Normales, was wir auch irgendwie auch heutzutage als Werkzeug wahrnehmen. Und ich glaube, gerade das ist die Krux. Ich glaube nicht, dass es, ich glaube, in in Südamerika, wo es dann doch kulturell benutzt wird, Ayahuasca, dass die Leute das auch öfters machen. Das ist halt wie zum Arzt zu gehen, da habe ich mir sagen lassen von Leuten. Aber ich glaube trotzdem nicht, für mich wäre das jetzt kein regelmäßiges Ding. Das wäre so eine, okay, das mache ich einmal, um halt Antworten zu suchen, ne? Aber dann nicht mehr so. Und ich glaube, dieser inflationäre Gebrauch ist das, was dem die Wirkung beraubt.
Denke ich auch. Also wenn ich jetzt mal gucke, früher haben das ja auch Priester, Priesterinnen gemacht und die Leute wurden ja vorbereitet. Also ich habe jetzt zum Beispiel Breathwork, ist ja das neue Yoga total, also in Berlin inflationär wird das angeboten. Und ich hatte eine Yoga-Form praktiziert, eine Weile Kriya-Yoga, und da musstest du erstmal Texte lesen, dann musstest du Meditation machen. Also du wurdest langsam auf diese Atemtechnik vorbereitet, weil die einen krasse Sachen auslösen kann, und die sollten halt auch begleitet werden. Also es können ja Traumata hochkommen, und damit die gut aufgefangen werden, brauchst du ja einen Führer, eine Führerin. Und heutzutage wird das im Westlichen alles immer so nebenbei gemacht. Es ist so in diese Entertainment-Branche reingekommen. Und es fehlen teilweise erfahrene Leute, die das begleiten. Und das ist erstmal so eine, oder habe ich beobachtet so. Ich mag natürlich auch dieses, wie damals in Bangkok, dieses DIY. Also wir setzen uns einfach alles zusammen. Wir müssen keine Ausbildung machen. Wir probieren das einfach. Passt schon. Mhm. Für meine Struktur ist das super. Ich habe das damit gute Erfahrungen gemacht. Aber ich sehe, habe auch gesehen, wie Leute abschmieren und das nicht integriert bekommen. Und das sind so, ich habe immer so ein, von Natur aus habe ich einen sehr kritischen Blick und sehe immer den Nachteil und muss mir den Vorteil und den Benefit erstmal wieder, den muss ich mir erarbeiten, und den Nachteil, den Fehler sehe ich sofort. Deswegen muss ich aufpassen, dass ich nicht einseitig wäre, aber was du gesagt hast, Antworten finden, das ist es. Ich bin gerade an dem Punkt, oder das ist für mich sehr, sehr heilsam oder beruhigend, das ist die radikale Annahme von allem, was kommt. Also, dass ich gar nicht mehr Anfragen habe oder Antworten suchen, sondern nichts mehr, das ist ein Training, in dem ich gerade bin, oder eine Idee, die ich verfolge, nichts mehr zu werten. Also ich unterscheide nicht mehr zwischen gut und schlecht, sondern nehme die Sachen einfach an, die kommen. Und dann habe ich nicht mehr viel Fragen, weil wenn alles okay ist für mich, und damit meine ich jetzt nicht Verdrängung, sondern wenn da was Negatives kommt, kommen starke Gefühle, denen widme ich mich, die beobachte ich, die gebe ich wieder ab. Das ist schon eine Herausforderung, aber eben nicht mehr auf der Suche so groß zu sein, die ich vorher hatte. Also was ist die nächste Technik, was ist die nächste Erkenntnis, was ist das nächste spirituelle Erlebnis oder Substanzenerlebnis, sondern eher, ich empfange das Leben so, wie es ist, und natürlich dann eben auch Ängste, aber auch, sag ich mal, schöne Sachen, aber alles gleichwertig zu haben und in so einen Gleichmut zu kommen. Gleichmut ist das Schlagwort für mich. Das hatte ich in diesem Vipassana Meditationscamp als Schlüsselwort empfunden. Ich kannte das Wort vorher gar nicht und hatte das Wort Gleichgültigkeit eher so als Ersatz und dachte dann ist mir so alles egal, wie als wenn ich ständig stoned bin oder sowas. Da war ich erstmal irritiert, aber Gleichmut ist alles nicht betäubt sein, sondern alles intensiv wahrzunehmen, aber trotzdem mich nicht damit zu identifizieren und es eher zu beobachten. Also freudvolle Gefühle wie negative Gefühle, Ekstase wie krasses Leid, und trotzdem zentriert zu bleiben und nicht immer reagieren zu müssen. Mhm. War das verständlich?
Ja, ich glaube. Ja, auf jeden Fall. Ich kann das sehr gut verstehen, weil du hast ja am Ende keinen Einfluss darauf. Man kann sich ja beim Leben immer nur vorbereiten auf das, was kommt, und kann Szenarien durchspielen. Es ist am Ende aber trotzdem so, das Leben guckt sich das an, sagt, ah ja, hier, du hast dich auf die Situation, du bist perfekt vorbereitet. Weißt du was? Machen wir einfach komplett anders. So, ne? So, und schon stehst du da. Das heißt, dir bleibt gar nichts anderes übrig, was alles andere außer zu sagen, man trainiert seine vielleicht auch Flexibilität in seinen Erwartungen an das Leben, indem man halt einfach sagt, weißt du was, ich nehme es, wie es kommt, und mach's Beste draus, weil man sich damit schon mal von dem Stress frei macht, zu kontrollieren, also kontrollieren zu wollen, was das Leben für einen vorgesehen hat, beziehungsweise was halt dann kommt.
Exakt. So. Also Kontrolle und Erwartungen sind die Schlagwörter, die ich über dir da höre. Und das ist es. Kontrolle brauche ich, wenn ich Angst habe. So, wenn ich was vermeiden will, wenn ich gewisse Erwartungen habe, die eintreffen sollen oder nicht eintreffen sollen. Wenn ich jetzt eh alles annehme, was kommt, dann kann ich die Kontrolle weglassen und die Vorbereitung auch. Und genau die Erkenntnis habe ich eben auch. Ich dachte immer, so gut vorbereitet zu sein, ist das Beste und dann passiert mir nichts. Das ist totaler Quatsch. Also ich meine, jetzt bei unserer Online-Sitzung war das jetzt gut vorbereitet zu sein, aber ich habe es nicht mehr aus einer Angst. Na doch, da war auf jeden Fall noch eine Angst, nicht performen zu können, aber das Gefühl ist nicht so stark gewesen oder ich habe es beobachtet. Nee, das war auf jeden Fall da. Und dann ist das, dann sind das Sachen, die ich mache mit Leichtigkeit und nicht in einem Stressfaktor. So.
Ja.
Und es hätte vielleicht auch, ja, es hätte auch so geklappt. Wir hätten halt das, was du sonst immer machen müsst, eine halbe Stunde rumfrickeln müssen und dann wäre das weiß nicht, ob das jetzt lustig für uns beide. Manchmal sind ja so eine Problematiken sind ja irgendwie verbindend, wenn so Fehler passieren oder sowas, dann kann man ja zusammenfinden. Man kann natürlich auch maximal genervt sein voneinander. Das will ich vermeiden.
Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Schöne Grüße an Jens an der Stelle. Als ich mit Jens aufgenommen habe, war es auch alles ein bisschen frickelig. Und Jens hat erstmal seinen Kaffee verkippt und dann ist er durch sein Zimmer gewartet da und hat die ganze Zeit gesagt, das ist jetzt aber überhaupt nicht gut. Das geht ja schon gut los. So, ne? Und man sitzt da, man denkt sich, so, ja, das wird schwierig heute. Aber er hat dann komplett geliefert. So richtig geil, Jens, hast du alles richtig gemacht. So, aber das sind dann so Geschichten, wenn du das halt eben hast. Und wie gesagt, ich glaube, dass das halt trotzdem, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich eher darauf fokussiert, wie verbessere ich meine Fähigkeit, Dinge anzunehmen, mich auf Dinge einzustellen spontan, anstatt mir jetzt irgendwie Patentlösungen für irgendwelche Lebenssituationen einfallen zu lassen und zu trainieren, die gegebenenfalls nie kommen. So.
Genau, diese A, B, diese B, C und D Pläne, die du im Kopf, also das ist ja Wahnsinn, wie viele Ersatzpläne ich mache und dadurch entsteht ja dieses unruhige Monkey Mind, was ist das deutsche Wort, diese Unruhe im Kopf und die führt ja oder hat zu diesen Zwangsgedanken geführt, also ich kann nicht mehr pennen, weil da ständig irgendwas abgeht, das ist ja keine Lebensqualität, also denn dann geht's ja weiter in körperliche Sachen und so entstehen ja diese ganzen westlichen Gesellschaftskrankheiten.
Das glaube ich nämlich auch, dass das einen großen Einfluss darauf hat, auf die Gesundheit. Ne? Und wenn ich mir angucke, ich meine, wir sehen es ja auch bei uns in den Einverständniserklärungen, auch wie viele Leute heutzutage Psychopharmaka nehmen müssen, da denke ich mir halt auch dabei, das ist ein wichtiges Thema, was sich, also das kann man oder sollte man dann vielleicht erstmal mit einem Profi machen, halt so ein Therapiethema, aber das ist eine Geschichte, die betrifft uns alle, ob wir das Thema albern finden oder nicht. Jeder ist da irgendwie, jeder hat seine Art und Weise, mit diesen Sachen umzugehen und jeden betrifft es gleichermaßen, ob man das annimmt oder nicht, ne? Und man kann die Sachen spirituell sehen auf eine Art und Weise. Diese Techniken, von denen wir jetzt auch heute gesprochen haben, das sind Sachen, die lernt man in jedem Persönlichkeitsbindungsbuch. Das ist immer dieselbe Sache. Das sieht anders aus, aber die Technik dahinter ist immer die gleiche. Du musst dich mit dir selber auseinandersetzen.
Genau, und irgendwas finden, dass du in die Ruhe kommst, so, ne? Was auch immer das ist. Weil dieser Ruhezustand natürlich weniger Energie braucht, die dann für andere Sachen da sind, wie Heilung des Körpers, Heilung des Geistes. Und das ist schwer in dieser schnellen, lauten, grellen Welt, aber machbar. Aber wie du schon sagst, die Leute drücken das immer noch so in so eine teilweise in so eine Lächerlichkeit oder in so eine Schubladen. Das ist aber meiner Meinung nach aus einer Angst, viele spüren, dass da was ist und wollen es noch verdrängen. Und ich bin lieber dafür, Sachen anzugehen, also erstmal zu benennen, so peinlich oder schambehaftet, wie das ist. Dann kann man es machen. Wenn ich das jetzt nicht mal anerkenne, dann kannst du ja gar nichts machen. Also dann,
ja, klar.
Dann bist du in deiner Illusion gefangen, dass es dir gut geht und dass die anderen alles bekloppte Spiris und irre sind. Weiß ich nicht. Also ich kenne wenig Leute, die geistig gesund sind. Also es kennen aber viele, die so tun, als wenn sie geistig gesund sind. 100%. Und dieses Aufhalten, dieses Maskieren, dieses Gesicht wahren, kostet ja noch zusätzlich. Also diese verdrängten Gefühle runterzudeckeln, kostet Energie, diese Maske aufrechtzuerhalten, dass es mir gut geht, kostet alles Kraft. Und du hast ja keine, weil du ja im Stress bist, in der Angst bist. Das kann ja nur zu einem Zusammenbruch führen. Und dementsprechend will ich da ja eher eine Lösung finden für.
Ja, Ja, wie gesagt, ne, ich finde, das ist wichtig, das sollte jeder machen, irgendwie sich und seinen Weg halt finden, wie er oder sie halt damit klarkommt, weil, ne, das ist halt auch bei uns, wir sind ein Tattoo-Podcast, ne, aber das sind so, so Sorgen und Ängste. Nein, ist ja so, das betrifft super viele Leute und ich werde super oft auch angeschrieben darauf, krass, ey, jetzt weiß ich, dass ich nicht alleine bin mit solchen Sorgen und Ängsten, ne, dass ich nicht der Einzige bin, der irgendwie unter diesem Druck oder mit dem Druck vielleicht auch nicht klarkommt und auch nach Antworten sucht, wie man sich halt der Lösung dessen widmen kann. Und ich glaube, das ist halt schon so, dass es wichtig ist, auch in der Form halt darüber zu sprechen. Und was mich jetzt direkt zur nächsten Frage bringt, die vielleicht dann doch eher Tattoo-related ist. Du bietest ja als einer der wenigen Leute, zumindest die ich bis jetzt kennengelernt habe, ein Mentoring an, ne?
Ja.
Und da würde mich jetzt interessieren, ist diese Art und Weise, wie läuft das ab und ist diese Weltsicht, die du hast, diese Tools, die du haben, sind die Teil von diesem Mentoring oder geht's da rein um Tattoo, Tätowiertechnik, Bildaufbau, Farbauswahl?
Ich habe das letztes Jahr gestartet und das war so dieser Probelauf und da war es tatsächlich, weil ich habe überlegt, wie ich das bewerbe, ob ich irgendwelche Inhalte und ich habe festgestellt, das ist totales Neuland. Ich habe selber noch kein Mentoring gemacht, Tattoo-related Mentoring und dachte, ich brauche da erstmal gar nichts versprechen, habe einfach das nur gepostet und habe sofort Anfragen bekommen und da war es tatsächlich von bis. Also es war von, was in Berlin häufig ist, Menschen sind irgendwie ins Tätowieren gekommen, haben eine Maschine, tätowieren schon zu Hause und sind aber gar nicht ausgebildet. Also machen so halb gute Tätowierungen und wollen ja aus dem Geschäft auch nicht mehr raus, wollen sich aber weiterbilden, aber auch von namhaften Kollegen, denen ich ja überhaupt nichts, also die teilweise besser tätowieren als ich, wo ich sie technisch was fragen könnte, die dann aber wieder so zwischenmenschliche oder was wir eben gerade haben, so Burnout, Überlastung, also diese andere Ecke, also dieser ganze Erfolg hat ja eben genau diese Nachteile. Die Jungen sehen sich nach dem Erfolg und sehen ja die Kehrseite der Medaille nicht, was das im meisten Fall kostet. Dementsprechend hatte ich erstmal ein Jahr lang Gespräche mit einer kompletten Bandbreite und habe mich da einfach auch Augen zu und durch reinfallen lassen. Augen zu und auf wird ab und zu mal angeboten.
Ja, fände ich auch cool.
Da habe ich darüber nachgedacht, dachte ich mir, das ist wieder Kontrolle. So, ne?
Oder so, Augen auf und durch wäre auch gut.
Ja, irgendwie, was habe ich gesagt? Ist
Augen
egal.
Zu und auf.
Ja, voll, genau, so andersrum ist richtig. Aber dieses Augen zu und durch hat es da wieder getroffen, ähnlich wie ich den Podcast angefangen habe mit Polly. Wir wissen gar nicht, was das ist, Podcast, Tattoo-Podcast. Wir können uns gar nicht vorbereiten. Wir können nur vertrauen, und das meine ich mit Augen zu und durch, also wirklich die Augen zuzumachen und ein Grundvertrauen zu haben, dass das schon passt. Und so bin ich auch ins Mentoring ein. Da habe ich mich natürlich auch vorher diese Entspannungsübungen gemacht, Meditation, dass ich wirklich präsent bin und nicht das nochmal reingeschoben irgendwie, sondern habe mich, wie gesagt, leer gemacht, um empfangen zu können. Und die Erfahrung ist da immer gewesen, wenn mein Gegenüber und ich unsere Energie da zusammenführen, muss ich gar nicht so viel erzählen. Also ich muss nicht Fakten liefern, sondern ich helfe eigentlich nur, ich bin eigentlich hier so eine Hebamme.
Du bringst Inspiration.
Ich glaube, ich helfe nur oder ich assistiere nur, dass mein Gegenüber die Lösung findet. Also indem ich vielleicht, so wie du oder wie wir beim Podcast, die richtige Frage stellen, eine Reflexion geben. Das ist es einfach nur, weil ich dachte auch, ich müsse Fakten liefern. Und das wird sicherlich in einigen Coaching-Mentoring-Programmen geliefert. Aber damit erzeuge ich eine Abhängigkeit, die geschäftlich natürlich richtig gut ist, wenn ich jetzt, sage ich mal, 50 Leute habe, die mich regelmäßig konsultieren, weil sie wieder die neue Idee von Sebastian Domasch gebrauchen. Und diese Abhängigkeit habe ich gesehen, dass ich die nutzen könnte, da Abos zu machen oder was es da nicht alles für Marketing-Tricks gibt, hat sich aber
nie gut angefühlt. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Weil im Prinzip, das haben wir auch durch Instagram, hätten wir ja theoretisch die Möglichkeit, auch Premium-Content sozusagen bei uns freizuschalten, dass Leute halt gegen ein gewisses Entgelt im Monat zusehen können, dass sie dir halt, also dass du die dann praktisch aber sehr unpersönlich, glaube ich, noch mit Knowledge versorgst. Fände ich aber spannend. Würde ich, also das wäre ein Kanal, wo ich sagen würde, das würde ich einfach abonnieren, wenn ich Premium-Content von dir kriege. Ich kriege 2-3 Mal die Woche ein Reel, was sich eben mit solchen Techniken oder so befasst. Also ich würde es abonnieren. Kann ich sagen.
Ich hab diese Funktion auch entdeckt und dachte mir so, das ist eigentlich ideal, dadurch, dass die Leute eh schon bei Instagram sind, die nicht auf nochmal eine andere Seite zu verweisen, weil wer macht das heutzutage noch, wenn es jetzt nicht wirklich dringend ist? Weil ich, das Fazit dieses eine Jahr Mentoring war, interessanterweise, und das war auch viel oft das Thema, war Burnout oder Überlastung. Das Fazit war auch, es ist ein zweiter Job. Ich habe das gar nicht so richtig gesehen, dass ich neben meinem Tätowierjob, meinem Podcast-Job, jetzt noch mal einen Coaching-Job, Mentoring, also 3 Jobs habe, wobei beim Podcast, muss ich sagen, Polly die Hauptarbeit leistet.
Wenn ich jetzt noch alles. Du bist ja trotzdem da, ne?
Also. Genau, ich bin da beim Gespräch, aber wie du ja weißt, ist auch einiges an Nacharbeit zu machen. Und da
die mache ich auch nicht. Schöne Grüße an Max an der Stelle.
Ja, voll. Und das war auch für mich das Fazit, nachdem ich mehreren Leuten klar gemacht habe, dass die überlastet sind, fiel mir ein, oh krass, ich bin jetzt auch gerade überlastet nach einem Jahr Coaching, Tätowieren und Podcast. Und habe das jetzt erstmal runtergefahren wieder und habe jetzt noch Anfragen und bin jetzt am Überlegen, wie ich das jetzt mache. Und dann, ich habe festgestellt, das persönliche Gespräch oder ich habe das Telefongespräch gewählt, weil das Gesicht nicht notwendig ist oder ablenkt jetzt die Videoaufnahme. Und Leute haben das teilweise beim Gassi gehen oder irgendwas wo man kein Bild braucht, gemacht. Das für mich, ich brauche eine neue, also entweder lasse ich sein und konzentriere mich aufs Tätowieren. Und das war auch eine Haupterkenntnis. Ah, krass. Meine Leidenschaft ist immer noch das Tätowieren. Und ich dachte, ich bewege mich im Alter so langsam raus, aus dem Tätowieren, aus dem Handwerklichen und habe dann bei diesen ganzen Nebenaktionen festgestellt, oh, nee, meine Hauptintention ist ja das künstlerische Arbeiten am Menschen. Und dieses am Menschen war ja früher herausfordernd oder belastend oder der nervige Aspekt. Und der ist jetzt für mich ja der nährende Aspekt, dass ich mit einem Menschen arbeite. Das merke ich immer, wenn ich Urlaub habe und nur zeichne, ist das ein paar Tage erholsam. Und dann merke ich, das sind ja Blätter, die ich bemale, das ist irgendwie schön, beruhigend, aber da passiert nicht viel. Und mit dem Menschen zusammen ist es ja wesentlich komplexer. Also die bringen, da kommen Ideen rein, da kommen Gespräche, da verstehe ich, da gibt's einen Sinn für diese Bilder. Also ich schöpfe nicht nur aus mir und stelle mich da, sondern das ist eine gemeinsame Arbeit. Und das fand ich beim Coaching auch sehr nährend, erfüllend, eben mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die zu verstehen, Gemeinsamkeiten zu sehen und eine wirkliche Verbindung zu haben, die ja bis heute hält. Also ich kriege jetzt auch immer noch Nachrichten von Leuten, die im Coaching waren. Da ist weiterhin ein Kontakt, obwohl da jetzt nichts mehr geklärt werden muss oder ich nichts mehr klären kann gerade. Oder möchte, ich könnte schon, aber ich möchte es gerade nicht. Deswegen war dann so, als ich das bei Insta gesehen habe, ich könnte jetzt online da irgendwelche Inhalte reinstellen und das sogar, dass das für mich finanziert wird. Ich bin noch am Nachdenken, welche Inhalte das wären. Ich bin mir dessen immer nicht so sicher. Was wird draußen gebraucht? Also was kann ich bieten? So, ne?
Das ist, ich glaube, die Frage. Dass du auf Instagram dann natürlich ein niederschwelligeres Angebot hast, weil halt die Kurse in der Regel natürlich jetzt nicht dementsprechend, was du wahrscheinlich sonst für ein Mentoring nehmen möchtest. Es ist aber dann trotzdem so, daraus ergibt sich ja dann wieder, wenn das jemand abonniert, weil er das sieht und den Content verfolgt, daraus ergeben sich ja für ihn oder sie halt auch wieder Fragen. Und das heißt, das ist sozusagen dann ein Geschäftsgenerator auch für dich, für dieses eigentliche Mentoring. Das bedeutet, wenn du sagst jetzt, okay, du hast super viele Anfragen gekriegt, was ich übrigens richtig cool finde, ne? Ich finde auch die Idee gut, sowas anzubieten. Ich finde es verkehrt, dass man sagt, ja, das ist irgendwie Quatsch oder so, weil, ne, am Ende muss ja jeder selber entscheiden. Und wenn jemand das Gefühl hat, auch durch die Podcasts, durch die man dich kennt, du kannst jemandem was bieten, sei es jetzt was Künstlerisches, Technisches oder irgendwie Spirituelles, dann finde ich das zu sagen, okay, wir können das halt gerne machen, aber es ist halt auch Zeit. Dementsprechend ist es auch, wie du sagst, ein Job irgendwo, ne, mit allem, was dazugehört. Aber ich finde es trotzdem cool, dass man sich halt sowas macht, sowas einfallen lässt und sowas dann halt auch praktiziert, weil es ja irgendwie für viele Leute einen Mehrwert darstellt, ne?
Voll, das habe ich jetzt in den Gesprächen gemerkt. Da ist ein Bedarf auf jeden Fall da. Da ist natürlich jetzt auch noch erst, das ist ja eine neue Struktur. Also dieses Coaching gibt's ja, Mentoring in anderen Bereichen ist es total gängig. Und der Tattoo-Bereich ist ja da immer so ein bisschen isoliert oder noch isoliert. Ja. Und dann ist das wieder was total Krasses. Und ich kann mir schon vorstellen, wie Leute das sagen, ah, Domaschke macht mit einem, warum macht der denn Mentoring? Was qualifiziert ihn dazu? Aber das finde ich ja das Schöne.
Aber sie reden darüber.
Exakt. Also das ist ja das Tolle, wenn man sich dann nicht so abhängig macht von anderen Meinungen oder alle genau. Meinungen entgegennimmt gleichwertig. Aber das ist natürlich erstmal eine Selbstermächtigung, zu sagen, ich kann dir weiterhelfen. Das war erstmal so die Herausforderung für mich. Okay, darf ich das überhaupt oder kann ich das überhaupt? Und dann eben, wie ich vorhin meinte, einfach dieses Ausprobieren. Und das müsste jetzt etabliert werden. Aber zurzeit ist es tatsächlich die Entscheidung, konzentriere ich mich aufs Tätowieren oder aufs Coaching, Mentoring? Und beides so halbherzig zu machen, ist irgendwie schwierig. Also ich gucke dieses Jahr mal, wie das läuft, was da auf mich zukommt, von Impulsen noch. Aber ja, es ist eine Entscheidung jetzt. Und zurzeit fällt die eher Richtung Tätowieren aus.
Ja. Ja, ich meine, am Ende, das ist halt die Geschichte. Bei allen Sachen, die ich zum Beispiel mache, stelle ich auch jedes Mal wieder fest, ich finde das alles cool, so, aber ich würde niemals aufhören, Tätowierer zu sein. Und ich will das immer, dass das immer hauptberuflich mein Ding wird. Die anderen Sachen, Hobbys, die liebe ich auch, ne? Aber das ist was anderes. Also Tätowieren ist was anderes.
So. Wie ist das, was kannst du das beschreiben? Weil ich kann das gar nicht in Worte fassen, was jetzt nur am Tätowieren so faszinierend ist. Was ist es so für dich?
Ich glaube, es ist einfach diese Geschichte. Es ist so, das ist für mich, obwohl es meine Brot- und Butterarbeit ist, ist es nicht das, was ich als Arbeit empfinde. Wenn ich mich jetzt, wenn ich den Podcast mache, wenn ich für mein Label zu tun habe, das Einzige, wo das nicht so ist, ist beim Alforno-Podcast. Aber ansonsten ist es für mich doch schon, es fühlt sich eher nach Arbeit an. Mhm. So, nicht dramatisch, aber es ist nicht so wie beim Tätowieren, wo ich weiß, oh ja, ey, ich muss nur den Vormittag irgendwie rumkriegen, Meeting hier, Meeting da, ne, hier noch Rechnung machen und bla, und dann kann ich endlich chillen, weil ich dann halt eben im Studio bin und nicht, weil ich langsam arbeite, sondern weil ich dann weiß, ich kann da in Ruhe malen, wir haben heute ein cooles Projekt. Das ist für mich so eine Geschichte, nach 14 Jahren Tätowieren gucke ich immer noch nicht beim Lettering machen auf die Uhr und denke mir, oh scheiße, jetzt muss ich mindestens hier noch 5 Stunden rumsitzen und diese Kacke machen.
Ja, genau, ne? Das ist eigentlich so dieser Blick auf die Uhr, kenne ich von Jobs, die ich vorher gemacht habe.
Schlimm.
Das ist eher beim Tätowieren andersrum, dass eine 4-Stunden-Sitzung verfliegt und ich denke, war jetzt eine halbe Stunde oder was war das jetzt gerade?
Genau.
Diese Zeitlosigkeit oder dieses, ich weiß es gar nicht, im Moment sein, strebe ich immer an. Also aktuell ist es auch diese Umstellung von, wir quatschen die ganze Zeit beim Tätowieren und tauschen uns aus, ist jetzt in achtsames Tätowieren umgegangen. Das ist ja, wir haben genug Zeit für ein Vorgespräch, mache nur Ganztagssitzungen. Da habe ich auch keinen Feierabend irgendwie im Kopf.
Genau, man macht es, bis es fertig ist oder bis man das, was man heute schaffen wollte, gemacht hat.
Ich glaube, das ist der Unterschied zu, sag ich mal, normalen Jobs. Da ist immer alles terminiert und ich genieße es aktuell oder ist ja durch das Privatstudio noch mehr geworden, dieses keine Zeitbegrenzung zu haben. Dementsprechend ist Gespräch vor. Manchmal verquatsche ich mich oder was heißt verquatsche ich mich? Das sind ja funktionale Gespräche, auch verbindende Gespräche, dass die Leute ankommen erstmal, sich gesehen fühlen, dass ich und der Mensch eine Verbindung aufbauen erstmal. Und das kann manchmal auch 2-3 Stunden dauern. Und da kommt manchmal so mein Kontrollinstanz, denkt sich, das wird jetzt gerade nicht bezahlt. Warum mache ich das überhaupt? Ich könnte eigentlich anfangen. Wie, das ist das überhaupt effizient? Und stelle fest, es geht doch gar nicht mehr um Effizienz. Es geht einfach um, es geht doch nicht mehr um Überleben, effizient leben. Es geht einfach um Leben. Und wenn ich es gerade fühle, mich mit jemandem auszutauschen, dann kann das auch lange dauern. Aber der Schlüssel für mich war, weil früher auch eine Überforderung war mit diesem Multitasking, was ja das Gegenteil von Achtsamkeit ist.
Ja.
Tätowieren und reden gleichzeitig geht in meiner Struktur nicht. Und seitdem ich dann streng sage, wir machen jetzt achtsames Tätowieren, das heißt Mucke an, irgendwas Tranceartiges, Elektromucke, die so laut ist, dass ich nicht quatschen kann und der die andere auch nicht.
Teure armen Nachbarn. Schon richtig da, schön die Boombox aufgedreht und dann schön Trends, Alter.
Voll. Ich denke so, da, warum kommt da keiner? Aber das Gebäude ist anscheinend so gut, dass ich da 4 Stunden laut Mucke machen kann.
Und das kam DJs jetzt unerwartet, Alter. Das wusste ich nicht. Aber das finde ich cool irgendwie.
Genau, es geht da auch. Früher habe ich ja alles Mögliche an Mucke gehört, was mir gefallen hat, aber jetzt festgestellt, ich brauchte auch funktionale Musik und Elektro-DJ-Sets, die ja entweder 2 Stunden oder ja meistens sind 2 Stunden gehen die. Die haben ja so einen Aufbau und die bringen mich und mein Gegenüber in so eine Entspannung, in so eine Ruhe und dementsprechend gehen diese ganzen Widerstände vom Schmerz und diese ganzen Ängste halt auch einfach weg und ich bin konzentriert in der Ruhe. Mein Gegenüber ist in der Ruhe und dementsprechend versinken wir dann meistens in diesen tranceartigen Zustand und ich habe öfter schon Sitzungen, wo die Leute sagen, ich bin erholter als sonst bei Tattoo-Sitzungen und das ganz oft thematisieren, weil das neu ist für die und ich kenn's von früher auch nicht, da war das immer harter Kampf und ja, so eine Herausforderung und man hat sich maximal gefreut, dass man so aus diese sportliche Herausforderung irgendwie gemeistert hat oder ist halt eben total fertig auseinandergegangen. Und jetzt kommt es öfters vor, dass es einfach ein schönes Miteinander ist, obwohl da Schmerzen sind, die aber in einem Ruhezustand oder in einem sicheren Zustand wesentlich leichter zu ertragen sind. Oder wenn du jetzt richtig advanced bist, dann kann es ja auch einfach eine Meditation sein mit einem
klar
Reiz. So, das kann man ja auch schaffen. Und das ist für mich jetzt die ideale Sitzung, mich in den Ruhezustand zu bringen, mein Gegenüber, den Austausch zu haben, aber auch ein achtsames Tätowieren. Und dann ist das eine richtig tolle Sache. Also ich bin erfüllt danach, also auf einer künstlerischen Ebene, auf einer menschlichen Ebene und sogar auf einer finanziellen Ebene. Deswegen denke ich so, würde ich jetzt ungern aufgeben. Oder würde ich mir ungern verdrängen lassen oder vielleicht sogar die Qualität mindern, indem ich 1000 Nebenprojekte habe. Aber wie du schon sagst, die machen halt auch alle Spaß, ne? Das ist auch alles irgendwie interessant und verlockend.
Ja. Ja, ich glaube, man steigert sich dann da ein bisschen zu dolle rein in manche Sachen oder man muss sich dann, das hatte ich letztens mit Sport zum Beispiel, dass ich mir dann gedacht habe, ich muss niemandem was beweisen, ich kann das exakt zu 100% so machen, wie ich da Bock drauf habe. Ich muss mich nicht auf eine Sache beschränken, ich kann jetzt 3 Sachen machen, ich mache von allem ein bisschen was und auch immer nur so, keine Ahnung, heute zum Beispiel wären eigentlich 45 Minuten auf dem Programm gewesen. Ich habe aber, bin noch ein bisschen kaputt vom Wochenende, habe jetzt wirklich lange da gesessen und mich irgendwie gezwungen, was zu machen und dann dachte ich mir, weißt du was, völlig okay, wenn ich 15 Minuten mache, Hauptsache, dann habe ich was gemacht, dann bin ich happy, das war auch nicht gerade easy, so, weißt du, und dann ist aber auch gut. So, und wie du schon sagst, dieses in den Tunnel kommen, das finde ich ist beim Arbeiten auch super wichtig, deswegen gibt es bei uns im Laden ein Geknüppelverbot, zum Beispiel, also zumindest, wenn ich da bin, und ansonsten höre ich zum Beispiel bei sowas immer gerne, weiß ich nicht, Cinematic Orchestra finde ich total geil. Ich mag so Lo-Fi oder solche Sachen, genau. Weil man dann wirklich, denn dein Kopf fängt, du bist halt nicht da irgendwie so. Du bist halt in so einem Entspannungszustand und diesen Tunnel dann zu haben, das ist halt voll geil, weil da kommen wirklich die besten Sachen raus. Deswegen finde ich das witzig.
Mhm. Entweder nicht da, genau, da bin ich mir unsicher, bin ich jetzt super präsent und bewusst gerade und genieße den Moment. Oder bin ich tatsächlich weg, so, ne? Aber es ist total egal, wie ich es benenne. Es fühlt sich gut an, so, ne? Dieser Seinszustand beim Tätowieren.
Man empfängt da in dem Fall. Mhm. Man empfängt und man führt aus in dem Sinne. Das ist, glaube ich, dann die Geschichte, die es am besten beschreibt, auch wenn es jetzt nicht hundertprozentig akkurat ist. Kurze Frage hätte ich noch. Ihr macht ja mit dem Augen zu und durch Podcast zum Beispiel auch in Aachen auf der Tattoo Convention so einen Live-Podcast. Fällt dir das schwer? So Bühne und dann so All Eyes on Me?
Es entspricht absolut nicht meiner Struktur. Es entspricht aber zum Glück vollkommen Pollys Struktur, die ja Sängerin ist und dementsprechend die Bühne liebt und da auch sehr gut performen kann. Sie brauchen auch nicht mal eine Bühne. Das tägliche Leben ist ihre Bühne und sie inszeniert sich oder lebt das so prunkvoll. Ich werde mich wahrscheinlich hinter ihr verstecken. Und das ist wieder dieses Augen zu und durch. Ne? Also die Sachen, ich habe jetzt nicht überall rumgefragt, können wir einen Live-Podcast machen, sondern ich empfange das. Die Anfragen sind da, wollt ihr das machen? So, dann kann ich wie früher zu allem Nein sagen. Das war ja die Standardantwort von allem. Nee, mache ich nicht. Und jetzt kommt ab und zu mal ein Ja. Und dann muss ich jetzt da reinspringen. Also ich habe noch keinen Live-Podcast gesehen. Ich weiß nicht, was da erwartet wird. Ich weiß nicht, was da passiert. Oder ich muss es jetzt einfach ausprobieren. Und ja, wir werden das auch als nächstes jetzt bei Truly Yours Tattoo Fest bei Clemens Hahn.
Habe ich schon gesehen, ja. Da seid ihr auch.
Da ist die Premiere. Und dann, genau, in Aachen auch nochmal. Und dann ist noch ein anderes Projekt, das ist aber noch nicht spruchreif geplant. Dementsprechend kommt da irgendwie was Neues auf mich zu und
stark.
Mal gucken, was das da ist. Aber ich werde mich definitiv, also ich kenne es jetzt von den Workshops, die ich gegeben habe auf den Messen, da waren es ja dann so 10, 15 Leute, wo all eyes on me war. Und das trifft's. Ich habe gar keinen anderen Begriff dafür. Die Leute kommen rein, haben Geld bezahlt und haben natürlich eine Erwartung. Ne? Und ja. Ich dachte so, naja, wir sind ja eine Gruppe, ähnlich wie in der Gruppentherapie. Wird sich das dann so ein gegenseitiger Austausch sein? Nee, ist nicht, wenn die Leute bezahlen dann gucken alle auf dich. Und wenn du nicht redest, ist auch nichts weiter. Ne?
Ja.
Also dann kann ich Fragen stellen, aber ich bin da der Mittelpunkt und das ist für manche Leute, für manche Strukturen wahrscheinlich, gibt es Energie, die fühlen sich gesehen, keine Ahnung, was das sind. Für mich ist es aber eher angstauslösend und herausfordernd und komplett außerhalb der Komfortzone. Aber die Hantel nehme ich an. Das wurde eine richtige Langhantel mit ordentlich Scheiben drauf. Und die stemme ich da einfach.
Ach, ich glaube, dass das cool wird. Ich glaube, das werdet du und ihr werdet das fantastisch machen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, da hätte ich auch irgendwann Bock drauf. Also wenn mich hat noch keiner gefragt, aber ich wäre down damit auf jeden Fall. Mal gucken, wo es hingeht, die Reise. Aber wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich leider nicht nach Aachen schaffen, aber ich habe auf jeden Fall, ich bin mir todsicher, dass ihr das rocken werdet. Und
wäre Aachen für dich eigentlich interessant? Weil das ist ja jetzt schon stark traditionell ausgerichtet. Ich sehe gerade so eine Trennung so ein bisschen zwischen den Genres und stell fest, dass viele, dass das so das Realismus in einer Messe ist, dass gar nicht mehr so viel Kontakt zwischen den Szenen ist.
Ja, ja.
Aber da bist du nicht so. Wie heißt das?
Ich bin ein Weltenwandler. Mir ist das. Ich habe ein großes Netzwerk und möchte einfach mit Leuten sprechen, die das alles, also die komplette Szene abbilden. Ich mache da keinen Unterschied. Ich habe am Wochenende jetzt auch, ich habe auch mit Andreas gequatscht und so, weißt du, das sind halt alles so Leute, das ist für mich alles eine Szene, aber du hast recht, das wird ein bisschen differenziert. Und Aachen, natürlich, in Aachen kenne ich die meisten, oder nicht die, ja gut, sagen wir mal, es ist ein bisschen bold, ich sag mal die Hälfte davon persönlich, so, und da kommen tausende von Leuten hin, die ich kenne und die ich mag, und da wird es genauso sein wie in Frankfurt, nur halt eben mit einer anderen Artist-Auswahl, also das ist auf jeden Fall super interessant, aber es ist halt auch wieder mit, nach Aachen fahre ich 5 Stunden, ne, mein Zeitplan ist super voll, Zug kannst du knicken, fliegen kannst du knicken, so dementsprechend muss ich auch diese 5 Stunden in Anspruch nehmen. Lohnen würde sich das alle Male, aber ich bin auch ab und zu froh, wenn ich einfach so, ich bin dann durch, weißt du? Dann, total. Das ist dann zu viel, so. Aber ich hätte Bock, also.
Mhm. Ich kann mich, also das kann ich mir auch super vorstellen.
Ja.
Du hast eine Präsenz, die, ich glaube, so richtig herausfordernd würde das für dich nicht sein. Du kannst den Raum da gut füllen.
Oder ist das gut?
Ja, ist das herausfordernd für dich, sowas, so eine Bühne?
Klar, oder? Ja, safe. Ja. Ich will ja, das Ding ist ja auch, ich will es mir ja bei niemandem verkacken, ne? Und auch wenn man sagt, okay, ich tue jetzt eigentlich niemandem was, ich nehme alle, ich behandle jeden erstmal mit Respekt, so, dementsprechend habe ich auch wenig Leute, die mich nicht leiden können, so. Aber es gibt auch Leute, die von dieser Präsenz, die ich dann habe oder auch mir selber aufbaue, halt abgefuckt sind, die da gar keinen Bock drauf haben. Und denen will ich das natürlich nicht aufs Auge drücken, weißt du, wie ich meine, so nach dem Motto, ey, bei Instagram kannst du entfolgen, ne? Selbst wenn wir uns kennen, wenn du sagst, hier, ich entfolge dir, ist mir scheißegal, dann mach das halt so. Ich nehme das nicht persönlich. Aber bei so einer Geschichte jetzt, wo man sagt, ja, okay, dann labert da einer. Wir kennen alle das, wenn Moderatoren irgendwie auf der Bühne dann da sich um Kopf und Kragen reden und man dann so aus den Reihen so hört, so, boah, Alter, gleich kommt einer hin und boxt den da runter. So, das möchte ich nicht sein, weißt du? Das ist dann doch so eine Sache. So ein Stand-up würde ich machen da, so eine Stunde. So kurz einmal da sein, ne? Eine Stunde hält jeder aus, das muss jeder abkönnen, aber so komplett wüsste ich nicht.
Ja, voll. Also da um Kopf und Kragen reden, das ist die Berufsbezeichnung da. Also Respekt, dass die Leute, die das machen, dass die Fall. das überhaupt so aushalten oder das machen.
Das ist schwer.
Permanent. Nee, eine Stunde, ja. Das klingt ja gut.
Das denke ich auch. Apropos eine Stunde, damit sind wir schon am Ende von unserer Folge. Ja, du bist Profi, was soll ich dir denn erzählen?
Meister der Überleitung, herrlich.
Ja, 100. Heute habe ich so noch währenddessen gedacht, so, ah, Sebastian, heute ist gut. Dafür, dass du die ganze Woche eigentlich komplett durchgehangen hast, war das in Ordnung. Nee, ich hoffe auf jeden Fall, dass es dir Spaß gemacht hat. Ich finde, es war sehr, sehr, da war sehr viel drin für alle Beteiligten. Und ich glaube, du kennst ja vielleicht sogar bei uns die Tradition, dass es so ist, der Gast, die Gästin, wie ihr sagt, hat das letzte Wort. Deswegen würde ich dir das jetzt erteilen, würde sagen, grüß, wenn du möchtest, sag, wie man einen Termin bei dir bekommt oder was sonst noch wichtig ist.
Gestern sagte mal Polly, ich bin mir noch nicht sicher, ob das Wort irgendwie gut ist. Ich bin immer noch bei Gast, ich bin noch ein bisschen altmodisch.
Ja, wir sind auch immer alle gemeint. Also so ist es nicht, aber ich will dann, ohne dass man es da drauf, den Finger drauf zeigt, will ich dem doch entsprechen und sagen, hier, ich möchte guten Willen zeigen. Wenn euch das wichtig ist, dann spreche ich euch gerne separat an.
Ne? Sehr schön. Ah, galant. Wenn du ein Tattoo von mir haben willst, schreib mich ganz unkompliziert bei Instagram an. Ich will keine Extratouren. Ich mache da auch einen Chat oder sowas. Bin mit Online-Sachen nicht so, es ist nicht schwierig für mich. Deswegen kannst du da einfach locker einen Chat eröffnen. Oder aber auch gerne gebündelte Angaben mit allem Möglichen. Das habe ich auch gerne. Aber nur bei Insta, nicht über Mail oder Telefon. Instagram ist, ich weiß nicht, ob es so clever ist, sich auf eine Plattform festzulegen, aber es ist für mich gerade das Praktischste. Und alle Nebenkanäle wie der Podcast, der ist Augen zu und durch Podcast, auch bei Instagram, bei Spotify. Ganzheitliche Tätowierungen gibt's, die 8 Leitsätze unter ganzheitliche Tätowierungen. Und die ganzen anderen Zeichenprojekte findest du in den Links. Das würde jetzt zu weit führen.
Alles klar, cool. Dann sage ich Dankeschön, Sebastian, und wir hören uns spätestens im nächsten Podcast.
Auf jeden Fall. Ich danke dir für dieses belebende Erlebnis. Ich werde jetzt sehr beschwingt in den Tag gehen. Cool. So aufgeregt, wie ich vorher war, ist es jetzt doch ein beschwingtes Gefühl. Und ich hoffe, das war für dich eine gute Folge. Und gern. Gern bei einer Messe treffen, aber auch gern wieder bei einer zweiten Folge Step Fury One bei Augen zu und durch.
Ja, das machen wir dann immer im Ping-Pong auf jeden Fall. Vielen Dank an alle. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi.
Tschüss.
Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt und ein bisschen was mitnehmen konntet. Wenn ihr Rückfragen zu gewissen Themen habt, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Ansonsten würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns bei den gängigen Streaming-Portalen bewerten würdet. Erzählt auch gerne euren Freunden davon über einen Shoutout auf Instagram und anderen Social-Media-Kanälen. Freuen wir uns natürlich auch immer. Support ist kein Mord. Denkt dran. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder bei Tales from the Needle. Vielen Dank. Ciao.